Hör mal, du bist doch eine Stammzelle.
Ja.
Aber du, irgendwie bist du so anders.
Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du hast dir eine schöne Anmoderation gewünscht. Ich hoffe, die hat dir gefallen.
Selbstverständlich. Und damit ist das Thema hier schon hinreichend eingeführt.
Eingeführt ja, aber vielleicht bevor wir über andersartige Stammzellen sprechen, lass uns doch über die in Anführungszeichen normalen Stammzellen sprechen, mit denen wir schon ganz lange zu tun haben.
Du meinst die, aus denen wir entstanden sind?
Die, aus denen wir entstanden sind und die wir dann ja auch irgendwie aus embryonalem Gewebe für alle möglichen Forschungsgeschichten begonnen haben zu nehmen.
Ja, im ersten Schritt entstammen wir einer Zelle, einer befruchteten Eizelle.
Ich zitiere Heinz Erhardt, das Leben beginnt auf alle Fälle in einer Zelle. Doch manchmal endet es auch bei Strolchen in einer solchen.
Gut, Teil 2 ist jetzt nicht mehr meine klassische Expertise, Teil 1 vielleicht. Ja gut, am Anfang ist eine Stammzelle und eine befruchtete Eizelle und aus dieser Eizelle bilden sich ja alle anderen Zellen raus, also mehrere tausend verschiedene Zelltypen.
Genau, also ich habe eine komische Stammzelle und die kann ein Haar machen, die kann aber auch irgendeine Zelle im Auge machen oder Muskelgewebe, also die ist sehr vielseitig, das meinst du.
Genau, und vor gefühlten 100 Jahren hat eine spätere Nobelpreisträgerin Frau Nüßlein-Vollhardt uns in einem Biologiekurs erklärt, wie diese Zellen wissen, wo oben und unten ist. Denn es ist ja relativ wichtig, dass die Gehirnzellen auf der einen Seite des zu bauenden Embryos entstehen und die Fußnägelzellen an einer anderen Seite.
Also wobei, so wie ich mich selber innerlich beobachte, würde das einiges erklären, wenn ich ein paar Fußzellen im Hirn hätte und umgekehrt.
Ja, das lassen wir jetzt mal als individuelles Problem von dir im Raum stehen.
Okay.
Aber es ist natürlich erstaunlich, dass sich dieser hochkomplexe Mechanismus aus einer befruchteten Eizelle heraus entwickeln kann. Diese Eizellen haben alle Gene, die wir auch noch haben. Jede unserer Zellen hat diese Gene. Die teilen sich und sie könnten theoretisch alles werden, weil die Information für alles in allen Zellen da ist. Eine Gehirnzelle hat weiterhin die Informationen, die sie bräuchte, um eine Hautzelle zu sein oder was auch immer. Aber Teile dieses Gensatzes, dieser Datenbank, werden eben aktiviert und andere Teile werden eben nicht aktiviert, werden nie aktiviert. Und dadurch bilden sich eben diese Tausende von verschiedenen Zelltypen. Wobei, peinlicherweise, manchmal kommt man auf die Fragen ja erst, wenn man drüber redet. Man müsste mal gucken und in einer nächsten Folge nachreichen, wie viel tausend verschiedene Zelltypen wir im Körper haben. Es können auch 100.000 sein oder es sind erstaunlich wenig, das weiß ich nicht.
Naja, was ich ja interessant finde ist, und du merkst daran, jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von Biologie, es scheint ja so zu sein, dass solange die Stammzelle Stammzelle ist, sind nicht nur alle Informationen drin, sondern sie hat auch das Potenzial, ja, diese Informationen eben zu nutzen, um verschiedene Zellen auszubilden oder sich in diese Zellen zu verwandeln. Aber du sagtest gerade, ja, wenn die Zelle dann zu einer Zelle im Gehirn geworden ist, hat sie theoretisch immer noch die ganze Information. Aber sie hat offenbar nicht mehr die Fähigkeit, andere Zellen irgendwie zu erzeugen.
Ganz genau. Sie hat die Information eigentlich, aber sie kann nicht auf sie zugreifen. So, und jetzt ist es ja so, es ist eine große Verführung, embryonale Stammzellen, so nennt man sie dann, also Zellen in dieser Phase, in der sie noch alles können und auch wirklich können, zu nehmen und aus ihnen bestimmte Zellen zu bilden, die wir brauchen, für was auch immer.
Mal ein Beispiel, wenn du sagst, für was auch immer?
Naja, für was auch immer, also man könnte sich vorstellen, aus embryonalen Stammzellen Pankreaszellen zu machen, also Inselzellen, also die Zellen, die zum Beispiel Insulin bilden. Wenn du Diabetes hast.
Die könnte ich dann von jedem nehmen oder wäre es am cleversten eigentlich direkt nach der Zeugung, falls man das immer so genau wüsste, zu sagen, oh, hier fische ich mir mal eine Zelle ab und wenn der Mensch erwachsen ist, habe ich eine Stammzelle von ihm.
Ja, das ist ja schon eines der Probleme, die dann hinterher entstehen. Ich nehme nicht an, dass du eingefrorene Stammzellen von dir hast.
Nee, eben nicht, deswegen frage ich. Aber es wäre vielleicht praktisch.
Ja, es wäre total praktisch, weil dann nämlich würde das Immunsystem nicht reagieren können auf diese Stammzellen, die man zu irgendetwas benutzt. Haben wir aber nicht. Wenn du embryonale Stammzellen von sozusagen befruchteten Embryonen nimmst, dann hast du zwei Probleme. Das eine ist, dass du tatsächlich das Immunsystem hast, was sich dem entgegenstellen könnte. Aber das kann man natürlich lösen. Also wenn du eine Nierentransplantation hast, dann hast du auch ein Problem im Immunsystem, was du aber eben in den Griff kriegst. Es kostet aber was. Also es kostet was jetzt nicht im Sinne von Geld, aber im Sinne von Aufwand und im Sinne von körperlicher Belastung. Und zudem hast du natürlich noch das ethische Problem, dass du ja jetzt nicht einfach Samen und Eizelle zusammenbringst, dann lässt du die möglichst lange wachsen und dann nimmst du da Zellen raus und tötest den Embryo. Da stellt sich irgendwann die ethische Frage, ab wann hat ein solcher Embryo Rechte?
rein theoretisch auch auf die Gefahr hin, dass du sagst, das kannst du jetzt nicht beantworten, aber wäre es theoretisch überhaupt möglich, wenn ich genau wüsste, jetzt kam es zu einer Befruchtung und es gibt jetzt einen Zellklumpen, der irgendwann mal Daniel würde, hätte ich theoretisch technisch die Möglichkeit, da ein oder zwei Zellen zu entnehmen, die dann aber auch nichts daran machen, dass ich mich dann später weiterentwickle?
Hättest du. Das kann man tun. Also ich weiß nicht genau, in welchem Stadium, aber wir haben jetzt also eine Zelle, zwei Zelle, vier Zellen, acht, die verdoppeln sich immer. Allerdings verdoppeln sie sich natürlich auch nicht alle ganz, ganz synchron, aber irgendwann hast du dann 32, 64 oder so Zellen. Und in dieser Phase geht das noch.
Es gibt also sozusagen eine Phase, wo das nur ein Zellhaufen ist und nichts weiter, wo ich was nehmen kann. Aber wie ist denn das? Du sagst, die verdoppeln sich immer. Jetzt sind es 64. Muss ich dann genau 32 wegnehmen? Weil stellen wir vor, ich nehme nur 4 weg, dann sind es ja 60. Was passiert dann? Verdoppelt sich das dann? Gibt es dann mathematisches Chaos? Sterben einige?
Nein, das Lustige an unseren Gesprächen finde ich, dass du Fragen stellst, die ich mir nie gestellt habe. Und manchmal kann man sie dann logisch herleiten und manchmal nicht. Und manchmal wird es dann ein bisschen nebulös.
Okay, also an dieser Stelle sagst du, theoretisch müsste es gehen, aber ganz genau weißt du es nicht.
Ja, aber ich halte auch schon die Grundannahme für falsch. Also wir haben immer gelernt, 32, 64, 128.
Ja.
Aber das würde ja voraussetzen, dass es sozusagen einen Impuls gibt und jetzt zack, teilen sich alle Zellen. Aber dass die sich alle zum selben Zeitpunkt teilen, zwangsläufig zum richtig selben exakten Zeitpunkt, halte ich dann auch für unwahrscheinlich. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Zellkörper nicht irgendwann 128 hat, sondern vielleicht eben 100. So, jetzt haben wir also Zellen, embryonale Stammzellen, aus denen könnten wir theoretisch Zellen entnehmen.
Haben aber ethische Probleme?
Ja, also erstmal haben wir ein Problem, schädigen wir den heranwachsenden Daniel am Ende nicht doch? Wir wissen es nicht zuverlässig genug. Zweite Überlegung, ja, dann nehmen wir einfach ein anderes Spermium, eine andere Eizelle deiner Eltern. Und nehmen den als Ersatz. Stimmt aber ja nicht, weil der ja nicht genetisch identisch ist mit dir.
Genau.
Ein Bruder ist kein Zwilling, also kein eineiger Zwilling. So, das Problem haben wir. Insofern funktioniert das eigentlich nicht. Abgesehen davon gibt es, und das ist auch gut so, ein Stammzellgesetz. Und dieses Stammzellgesetz verbietet schlicht, Zellen zu entnehmen oder Embryonen zu züchten, um sie später zu benutzen als Ersatzteillager.
Genau, und jetzt wissen wir ja, dass alles, was Menschen machen können, Menschen auch machen, auch wenn sie es vielleicht nicht in Deutschland machen. Das heißt, es gibt einen großen Bedarf daran, eine Alternative zu haben. Und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen, über etwas, das IPS heißt. Und jetzt finde ich ganz lustig, induzierte pluripotente Stammzellen. Also Stammzellen haben wir erklärt. Induziert heißt wahrscheinlich einfach irgendwie künstlich geschaffen oder manipuliert. Mhm. Aber pluripotent macht doch gar keinen Sinn, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass Stammzellen immer pluripotent sind, also mehrere Möglichkeiten haben, oder?
Naja, es gibt auch so eine Art halbe Stammzellen. Also das sind Stammzellen, aus denen kann noch einiges werden, aber nicht mehr alles.
Aha.
Ja, also dann hast du multipotente, adulte Stammzellen. Also du nimmst halt erwachsene Zellen und die kannst du so ein bisschen rückbauen.
Also pluripotent ist besser als multipotent.
Ja.
Aber omnipotent gibt's nicht.
Also jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang.
Ja.
So, und diese induzierten pluripotenten Stammzellen, du nimmst schlicht und einfach erwachsene Zellen. Und aus diesen erwachsenen Zellen, aus bestimmten Gründen, nimmt man dann eher Blutzellen oder eher Hautzellen. Aber im Prinzip geht's mit allen.
Mhm.
Und jetzt gibt es ganz komplexe Verfahren. Mit diesen Verfahren manipulierst du die wieder zurück. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes, als dass diese Zelle, du öffnest den Bücherschrank für sie. Also die Bücher sind alle noch da, aber die Bücher sind verschlossen. Du machst das Schloss auf und die Zelle hat wieder Zugang zu ihren gesamten Informationen, die im Zellkern liegen. Und dann hast du eben eine künstlich herbeigeführte, pluripotente Stammzelle, aus der du mehr oder weniger alles machen kannst. Theoretisch alles. Und die hat natürlich zwei Vorteile. Ethisch ist es unproblematisch, weil für eine Hautzelle wird keine Ethikkommission sich ins Feuer werfen. Und zweitens, du hast ja jetzt eine körpereigene Zelle. Und das ist ja von riesigem Vorteil. Du hast nicht irgendeine embryonale Stammzelle, sondern du hast eine künstlich zwar gemachte, aber eine körpereigene, in dem Fall ist sie ja nicht embryonal, aber sie hat die Funktion einer embryonalen Stammzelle. Und jetzt hast du einen Baustein, aus dem du wiederum alle möglichen Häuser, Autos oder Dinge, also alle Zellen bauen kannst.
So, und jetzt könnte man sagen, Halleluja, alles ist im Lot, aber ich ahne, so 100% easy und glatt läuft dann doch nicht alles, oder?
Naja, also eigentlich läuft es erstaunlich glatt, möchte man sagen. Natürlich hast du recht und natürlich gibt es noch Bedenken.
Das eigentlich leistet auch eine Menge Arbeit in dem Satz, den du gerade gesagt hast, ne?
Wir können gleich darüber reden, was man mit diesen Zellen alles schon macht und was man mit diesen Zellen möglicherweise wird machen können. Aber es ist so weit, dass wir dabei sind, eine europäische Zellbank aufzubauen. Also ich meine, wir kennen alle europäische Organbanken, also wenn du zum Beispiel eine Niere brauchst, dann kriegst du die möglicherweise nicht aus Berlin-Mitte, sondern vielleicht aus Südspanien. Dafür kriegen die Spanier englische Nieren oder was auch immer jetzt gerade am allerbesten zu deinen Antigenen, Antikörpern passt, zu deinem Körper passt, was die geringsten Abstoßungsreaktionen verspricht. Und jetzt ist es so, dass man tatsächlich schon Zellbanken aufbaut.
Aber was nutzt mir das, wenn meine Zelle da nicht drin ist?
Naja, es gibt zwei Wege. Aber du hast recht, das ist jetzt eigentlich der übernächste Schritt. Der erste Schritt ist, ich brauche Ersatzzellen für deinen Körper.
Zellen oder ein Organ? Also das wäre jetzt die Frage. So einzelne Zellen ja wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ja doch, unter Umständen schon. Also ich brauche dann, wenn es sich um ein in Anführungsstrichen flüssiges Organ handelt, wenn ich zum Beispiel Zellen brauche für dein Immunsystem, dann würde ich Zellen nehmen, dann würde ich dort diese induzierten pluripotenten Stammzellen herstellen wollen. Dann muss ich ja in einem zweiten Schritt aus diesen Stammzellen wieder spezialisierte andere Zellen machen. Ja, dann wird eine Hautzelle plötzlich zu einer Immunzelle. Mhm. Und diese Immunzelle, da muss ich kein Organ draus aufbauen. Die kann ich ja spritzen.
Sag mal jetzt mal blöd gesagt. Also angenommen, das wäre jetzt alles schon ganz gestreamlined, ohne Nebenwirkung und easy machbar. Ne? Könnte ich dann sagen, ich mache jetzt irgendwelche T-Helferzellen, sagen wir mal, aus Daniels Hautzellen und bringe denen dann noch außerhalb von Daniels Körpers vielleicht bei, auch auf bestimmte Sachen besser zu reagieren und so. Also könnte ich so eine Art Supersoldat-Immunzellen züchten und mir die dann einsetzen? Rein in der Theorie?
Naja, das kannst du außerhalb des Körpers machen, weil du sie da besser bearbeiten kannst. Das kannst du aber auch innerhalb des Körpers machen, indem du sie mit dieser mRNA-Therapie, über die wir ja gesprochen hatten,
ja,
natürlich auch fit machst für bestimmte Gegner, die sie dann ausschalten sollen.
Das heißt, das wäre deine Kombination. Das eine macht mehr von den Zellen und das andere sorgt dann dafür, dass die besser abwehren können.
Ja, zum Beispiel. Du hast einen Baustein und jetzt musst du in einem zweiten Schritt aus diesem Baustein ja die gewünschten Zellen machen.
Ja, also erst vereinfachen und dann neu spezialisieren sozusagen.
Ja, genau. Also erst hole ich alle Informationen, die da drin sind, wieder hervor und dann verschließe ich jetzt andere Teile der Informationen, sodass sie dann eben sich spezialisiert auf, von mir aus, das Immunsystem. Oder du hast eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche, zu viel getrunken, zu viel gegessen, zu wenig Sport, das Übliche.
Wie bitte?
Also. So, und jetzt brauchen wir einfach Herzmuskelzellen. Und die können wir herstellen auf diesem Wege. Also wir machen Stammzellen und daraus machen wir dann Herzmuskelzellen. Daraus kleben wir dann ein Pflaster zusammen und dieses Pflaster kleben wir dann einfach auf dein Herz.
Okay, ich bin dabei. Wo kann ich meine Zellen züchten lassen?
In Göttingen oder in Hamburg. Da laufen zumindest Studien zu genau diesem Thema, zu einer Art Herzpflaster.
Studie klingt natürlich so nach dem, was ich hier lese in unserem Dossier. Der Prozess der Reprogrammierung ist oft noch langsam und technisch aufwendig. Das klingt ja nicht, als ob es für jedermann schnell machbar ist, ne?
Ja. Wir müssen auch über zwei Probleme reden, aber das Erstaunliche ist umgekehrt, dass es Bereiche gibt, wo das einfach auch schon gemacht wird. Also wo du wirklich einen Diabetes oder eine Parkinson-Krankheit damit behandelst. Das ist immer, immer, immer noch in Studien.
Hast du gerade Parkinson gesagt?
Ja.
Das kann man machen?
Ja nun, bei Parkinson haben wir dasselbe Problem. Mhm. Wir haben Zellen im Gehirn und diese Zellen im Gehirn produzieren Dopamin. Das ist ein Botenstoff im Nervensystem. Mhm. Und wenn diese Zellen untergehen, aus welchen Gründen auch immer, dann passiert erstmal lange nichts, aber wenn ganz viele von diesen Zellen untergehen, wenn also wirklich nur noch ein kleiner Prozentsatz da ist, dann gibt es einen Kipppunkt, dann kriegst du Parkinson. Mhm. Und in diesem Fall ist es relativ naheliegend, also einfach ist es natürlich überhaupt nicht, aber es ist relativ naheliegend, das Problem an seiner Wurzel zu bekämpfen und tatsächlich eben diese Dopamin produzierenden Zellen herzustellen, statt Dopamin zu geben, wie man es ja bei Parkinson-Kranken tut. Es gibt mehrere Therapien, die man kombiniert, aber eine davon ist einfach, dass du den Stoff gibst, den diese Zellen produzieren. Mhm. Und den musst du ganz streng nach der Uhr geben. Also du musst wirklich ganz genau zu einem bestimmten Zeitpunkt das Dopamin einnehmen oder die anderen Präparate, weil ansonsten die Spiegel nicht stimmen. Mhm. Wenn du jetzt aber Zellen hättest, die diesen Spiegel einfach halten.
Das heißt, Parkinson ist in der Behandlung nicht das Problem, dass wir nicht wissen, was wir den Leuten geben müssen, sondern das Problem, dass wir nicht wissen, wie wir das 24 Stunden am Tag sozusagen auf einem Level halten, der gut ist für die.
Ja, einerseits und andererseits funktioniert es auch nicht hundertprozentig befriedigend. Also wir geben den Menschen den Stoff, der ihnen fehlt. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass das eine lange Zeit gut gehen kann, dass es die Symptome eine lange Zeit kaschiert, aber am Ende die Krankheit dann doch wiederkommt.
Ich entnehme deinen Worten, dass wir nicht ganz genau wissen, warum es so ist.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist es so, dass das eben Unterschied ist, ob man es einnimmt oder ob es da produziert ist, wo es normalerweise herkommt.
Das wäre zumindest die Hoffnung, ne? Dass du also wirklich das Problem, die Krankheit an ihrer Ursache bekämpfst und dann hast du die Krankheit gar nicht mehr. Es gibt immer Wasser im Wein der Medizin und hier sind die potenziellen Erfolge ja so vielversprechend, dass man ja ein bisschen ertragen kann. Also wir haben wieder Stammzellen, funktionelle Stammzellen. Die machen wir aus Adulten, aus erwachsenen Zellen, okay. Die sind aber relativ teilungsfreudig. Also die sind so, wie eine Stammzelle so ist. Teilt sich gerne, teilt sich viel. Das ist aber ein Problem, denn es gibt eine andere Art von Zellen, die sich auch sehr gerne und sehr ungehemmt teilen und die auch von Nachbarzellen sich davon nicht abbringen lassen. Das sind eben Tumorzellen. Mhm. Wenn du Stammzellen spritzt oder einsetzt in irgendeiner Form, jetzt willst du ja nicht, dass die maßlos wachsen und Tumore bilden. Du musst sehr genau gucken, ob es da irgendwelche Mutationen gegeben hat. Also du musst sie sehr gut sortieren. Im Grunde musst du jede einzelne Zelle darauf testen, ist die auch wirklich gesund? Oder hat die irgendetwas, was ihre Teilungsfreudigkeit ungehemmt werden lässt? Also es gibt Probleme bei dieser Art von Technik, aber es gibt natürlich unfassbare Versprechungen und auch diese Sortierung kriegt man in den Griff, sodass man also wirklich schon Leuten, ja, Zellen ins Gehirn pflanzt, die Dopamin produzieren sollen oder Beta-Zellen auf die Bauchspeicheldrüse pflanzt, wobei ich nicht weiß, ob sie es genau an den Ort pflanzen oder woanders hin, die dann eben Diabetes produzieren sollen.
Übrigens, falls ihr das hören könnt, dass bei Magnus das ein bisschen rumpelt im Hintergrund, das liegt daran, dass dieser beneidenswerte Mensch in Castrop-Rauxel zu Zeiten, als ich gerade hier minus 5 Grad in Berlin erdulden muss, schon 15 Grad hat und Sonne und die Fenster auf hat. Möchte ich so stehen lassen? Und ich meine, ihr habt keine vernünftige Currywurst, liebe Leute in der Gegend von Castrop-Rauxel, aber dafür habt ihr gutes Wetter. Das müssen wir mal also einfach anerkennen.
Es ist ja eines dieser uralten Gerüchte, dass die Currywurst aus Berlin stammen soll.
Ich wusste, dass du diesen Köder nicht vorbeigehen lassen konntest.
Nein, das kann ich nicht. Wenn ein Ball vor mir liegt und im Tor ist kein Torwart, dann muss ich ihn da reinbringen.
Jetzt zurück zur EPS-Zelle, weil was ich nämlich noch viel verrückter finde, ist die andere sozusagen mögliche Nebenwirkung oder das, was man noch in den Griff kriegen möchte. Also natürlich super wichtig, dass man da guckt, dass keine Tumore entstehen oder wenn bei der Reprogrammierung sozusagen Tumorzellen entstanden sind, dass man das rausfiltert und nur gut reprogrammierte nimmt. Aber dass bei Sachen mit Zellen Tumore entstehen, das habe ich fast erwartet. Ja? Aber was ich nicht erwartet habe, ist das, was hier epigenetisches Gedächtnis heißt, nämlich, dass wenn man so eine EPS-Zelle aus einer Hautzelle gewinnt, dass da auf der DNA, man denkt ja immer, die DNA entscheidet, was mit der Zelle ist. Und jetzt gibt es chemische Markierungen auf der DNA, die dafür sorgen, dass die Zelle sich daran erinnert, dass sie mal eine Hautzelle war und dann wie so jemand, der umgelernt hat, aber leider noch ein paar Dinge macht wie im alten Job, einfach nicht so gut sich in Nervenzellen verwandeln lässt. Das ist doch irre.
Das ist wieder eine von diesen Aussagen, wo man denkt, mein Gott, es ist alles noch viel komplizierter, als wir gedacht haben.
Ja, aber auch seit wann weiß man das überhaupt, dass chemische Markierungen obendrauf noch sitzen auf der DNA, wie so eine Art DNA-Plug, die da irgendwas verändern können? Das hat mich total verblüfft.
Ja, und es ist in der Medizin immer das Gleiche. Weißt du, neue Techniken eröffnen neue Möglichkeiten der Untersuchung. Dann öffnet sich ein weiterer Vorhang, der Schleier zieht sich weg. Und dann guckst du und dann denkst du, meine Güte, jetzt habe ich es verstanden. Und dann irgendwann merkst du, oh Gott, dahinter sind aber noch ganz viele Vorhänge. Aber es ist faszinierend. Epigenetik, als ich studiert habe, gab es den Begriff nicht. Da gab es keine Epigenetik.
Ich habe zwei Dinge gleichzeitig in meinem Herzen, die ich einfach mal mit dir teilen und besprechen möchte. Die eine ist, dass ich denke, Wahnsinn, wenn das alles so weiterentwickelt wird, dann schaffen wir das irgendwann wirklich, dieser Traum, dass man jedes Organ ersetzen kann, dass man Blut ersetzen kann und so weiter und so fort, dass man vielleicht irgendwann sagen kann, ey, ich habe so schlechte Augen, ja, mach mir doch zwei neue. Gleichzeitig macht mich das aber traurig, weil könnte es sein, dass wir zu den letzten 4, 5, 8, 10 Generationen gehören, die alle nicht 500 Jahre leben und überhaupt mit ernsthaften Krankheiten zu kämpfen haben und nicht einfach sich irgendwie ihr Krebs wegmachen lassen und ihr Blut austauschen, wenn es soweit ist, oder ihr Herz?
Jetzt sei doch froh für deine Nachkommen, dass die das erleben werden.
So selbstlos werde ich sein, Magnus, du kennst mich doch.
Es passieren in der Medizin tatsächlich im Moment in erstaunlich vielen Bereichen ganz erstaunliche Dinge. Und dieser hier ist einer von diesen, in Anführungsstrichen, Großbereichen, der ja nicht nur in einzelne Krankheiten reinragt, sondern fast in alle. Und ja, im Grunde sind wir zweiter Generation zu früh geboren, glaube ich auch.
2 oder 3 ist jetzt aber optimistisch, ne? Es könnten auch 10 oder 20 sein.
Ja, aber das ist ja nicht ein Entweder-Oder-Prozess, ne? Also vor 3 Generationen geboren worden zu sein, wäre schon auch umgekehrten Einschränkungen. Also mein damaliger Lehrer Wolf Schneider hat mal auf die lustige Frage, wann wären Sie am liebsten auf die Welt gekommen, wenn Sie es sich hätten aussuchen können? Und da hat er gesagt, ja, am liebsten als ein englischer Graf nach Erfindung der Narkose. Also der örtlichen Betäubung, weil die Schmerzen, klar, beim Zähneziehen oder bei sonstigen Eingriffen möchte man sich ja nicht vorstellen und das ist schon schön, wenn man die wegkriegt. Also wir leben schon in guten Zeiten, aber wir leben nicht in der besten aller Zeiten, die kommt wahrscheinlich noch.
Also was ich dennoch interessant finde, ist vielleicht bei all der Hoffnung, also ich bin ja immer grundsätzlich Optimist, aber ich erinnere mich, dass ich schon in den 90er Jahren so geile Filme gesehen habe, darüber, dass man Leuten, denen ein Stück Knochen rausgenommen wurde, einfach ein Stück Koralle eingesetzt hat und die Koralle wird dann umgewandelt vom Körper in Knochen. Irgendwann ist die Koralle weg und man hat Knochen da. Bionik, Riesenthema der Medizin. Neulich habe ich mal auf seiner Geburtstagsfeier einen Freund von mir, der Orthopäde ist, gesagt, sag mal, ich habe mich neulich daran erinnert, was ist eigentlich daraus geworden? Und er hat gesagt, ja, man hat irgendwann rausgefunden, dass das zwar dann nicht mehr Koralle ist, aber dass der Knochen an der Stelle viel instabiler ist als ein Knochen, den man transplantieren könnte oder eine Metallplatte, die man einsetzt. So, also auch hier könnte es natürlich theoretisch sein, dass wir irgendwann an Grenzen stoßen, Probleme, die wir jetzt noch nicht kennen, finden oder einfach bestimmte Probleme, die wir kennen, nicht lösen können, oder?
Das kann sein. Es kann sein, dass sich am Ende rausstellt, dass diese Tumorgefahr dieser Zellen nicht in den Griff zu kriegen ist und damit ist alles hinfällig. Mhm. Aber sieht im Moment nicht so aus. Und um deine Krise noch ein wenig zu verschärfen, die Krise, die darin besteht, dass du einfach 5 Generationen zu jung bist. Wir sprachen über den potenziellen Einsatz dieser pluripotenten Stammzellen gegen Diabetes, ja, gegen Parkinson, ja, gegen Herzschwäche, ja. Wir sprachen noch nicht über Augen, also ein häufiges Problem im Alter, die Makuladegeneration, das ist eine Degeneration von Sinneszellen am Punkt des schärfsten Sehens. Also es gibt schon Transplantationsversuche, könnte dadurch auch gelöst werden. Wir könnten theoretisch für Verbrennungspatienten Hautersatz schaffen. Wir könnten, was man übrigens auch macht, Organoide schaffen, also wirklich Kleinorgane. Also es wird im Moment diskutiert über so Kleinhirne. Die Perspektiven sind irgendwie toll. Ich war neulich in Mainz in einem Forschungsinstitut. Dort haben sie uns einen Drucker gezeigt. Einen 3D-Drucker. Soweit so unaufgeregt. Aber dieser 3D-Drucker druckt nicht mit Plastik und nicht mit Metall. Der druckt schlicht und einfach mit Zellen und Bindematerial. Da kannst du also wirklich ein Organ drucken.
Ja, das beeindruckt mich nicht, weil wir da schon vor Jahren drüber gesprochen haben. Die Frage ist, schaffen sie es mittlerweile, ein Organ zu drucken, was man dann auch jemandem einsetzen kann?
Naja, im ersten Schritt schaffen sie es, Organe zu drucken, mit denen du zum Beispiel Medikamente testen kannst oder Krankheiten testen kannst, was ja auch schon ein Riesenschritt ist. Du kannst zum Teil Tierversuche dadurch ersetzen.
Aber das sind dann keine wirklichen ganzen Organe, sondern das sind spezifische Zellen aus Organen, an denen man Dinge testet, richtig?
Ja, Moment, aber Zellen verschiedenster Art, die du zusammensetzen musst.
Genau, die sind dann in kleinen Kästchen irgendwo. Das ist nicht so, dass man dann ein Ohr sieht oder eine Niere, ne? Das meine ich.
Das ist es noch nicht, aber das kann es ja werden.
Klar.
Und jetzt kommt noch ein Schritt und jetzt kommen wir noch ganz kurz auf diese europäische Zellbank. Die ist ja überhaupt nicht notwendig. Wenn ich aus Daniel Hautzellen Daniel Herzzellen machen will, dann brauche ich ja keine Fremdzellen von irgendjemand. Aber charmant wäre es natürlich, um die Kosten zu senken, um das Tempo zu erweitern, um die Verfügbarkeit einfach riesig zu machen. Der Traum wäre jetzt natürlich, man hätte diese induzierten pluripotenten Stammzellen von der Stange. Also kann jeder benutzen. Also dann kannst du die schon in bestimmte Richtungen züchten. Dann hättest du quasi schon universal Nierenzellen oder so.
Ja, man hätte vielleicht auch einen großen Tank voll ganz sicher geprüften, nicht tumorenthaltenden oder sich falsch erinnernden Nierenzellen. Das wäre natürlich das Charmante.
Genau. Und dann könnte man eben ganz schnell und ganz problemlos bestimmte Zelltypen verschreiben, die man unter Umständen auch schon in bestimmten Korsetts anbieten könnte. Also man könnte, so wie wir eben über das Herz Muskelpflaster gesprochen haben, was glaube ich auch wirklich so genannt wird, was ich gut fände, wenn es so wäre, dass du wirklich die Zellen dann schon in ihrer Organisation hättest und die nur dann an irgendein Blutgefäß angeflanscht werden müssten. Und wenn das möglich wäre, würde es das ganze Verfahren natürlich unendlich vereinfachen, wenn man dann die Immunabstoßung in den Griff kriegt. Mhm. Das ist natürlich jetzt der Preis, das muss man dann irgendwie in den Griff kriegen. Aber dann würde eine europäische Zellbank, Stammzellbank, ja durchaus Sinn machen, weil man dann auf die optimalen Zellen zugreifen könnte und die könnte man dann einsetzen, jetzt, sofort und hier.
Hast du eigentlich von dem kriminellen Neurologen aus Kastrop gehört, den sie wieder gefasst haben?
Der was gemacht hat?
Ich wollte nur sagen, der sitzt wieder in seiner Stammzelle.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.